Heute geht es um die Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist nicht nur ein Spezialthema von Frank Wolfes, den ich dazu im Interview begrüße, sondern die Wertschöpfung ist natürlich auch wichtig für Unternehmerinnen und Unternehmer, für Freiberufler und für Selbstständige. Denn wenn keine Werte geschöpft werden, dann gibt es auch nichts zu liefern und nichts abzurechnen, am Ende kein Business. Die Konzentration auf die Wertschöpfung kann aber auch verloren gehen, das weiß der Frank zu berichten, und er hat dann auch systemische Methoden, an dieser Thematik zu arbeiten. Und damit vereint Frank auch zwei Interessen, die mir sehr am Herzen liegen. Einerseits das Business und die Konzentration auf die Positionierung, Klammer auf, Wertschöpfung, Klammer zu. Zum anderen aber auch die systemische Herangehensweise. Und daher freue ich mich heute ganz besonders, mit Frank über diese beiden spannenden Themenkomplexe diskutieren zu können. Ja, heute ist der Frank Wolfes zu Gast und wir haben, glaube ich, ein sehr spannendes Thema zu beleuchten, nämlich die Frage, inwieweit sich Unternehmen zu sehr mit dem Innen beschäftigen oder und den Markt aus dem Blick verlieren, wie die richtige Balance hergestellt wird, welche Methoden es da gibt. Ich finde das eigentlich super spannend, weil sowas häufig zu beobachten ist. Und ich glaube, jeder hat ein bisschen die Gefahr, Dinge zu tun, die eigentlich der Wertschöpfung gar nicht einzahlen, dienen, sondern irgendwie halt ein Stück weit Beschäftigung mit sich selber bedeuten können. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und dieses Thema finde ich für jedes Unternehmen spannend, gleich ob das jetzt ein Ein-Mann-Frau-Unternehmen ist oder ein größeres Unternehmen. Man muss halt gucken, dass man am Ende auch Produkte und Lösungen hinbekommt, eine Wertschöpfung gestaltet. Und darüber möchte ich mich heute mit dem Frank unterhalten. Ich bin gespannt. Aber vielleicht, Frank, kannst du kurz mal was zu dir sagen. Wo kommst du her? Und habe ich dich richtig angeteasert?
Hallo Heiko. Ja, schön, dass ich hier dabei sein darf. Was mache ich so? Ich bin Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung bei der Firma Kurswechsel in Bremen. Kurswechsel gibt es jetzt seit 4 Jahren und gehört zu einer Unternehmensgruppe in Bremen bzw. bundesweit. Das ist das Team Neuster, das ist eigentlich eine IT-Bude, aber da gehören 30 Firmen dazu mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und 1600 Leuten. Also das ist sehr, sehr groß. Wir sind aktuell 8 Kollegen. Bei Kurswechsel, und vorher, da war ich klassisches Konzernkind. Das heißt, ich habe in einem großen Konzern gearbeitet und habe da eine klassische Karriere gemacht. Ich habe Projektmanagement, Prozessmanagement, Teamleitung, Abteilungsleitung, Bereichsleitung, irgendwie alles durch. Und irgendwann war so der Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie passt das nicht mehr so zu meinem Anspruch, wie ich meinen Arbeitsalltag verbringen möchte. Und dann habe ich mich da verabschiedet und mitgegründet, was ich heute mache. Und ich darf jetzt Unternehmen, Teams oder Menschen in Veränderungsprozessen begleiten, und das macht sehr, sehr viel Freude. Jetzt hast du gefragt, Heiko, ob du das richtig anmoderiert hast, worüber wir sprechen wollen. Also dieses Thema Wertschöpfung und Innenreferenzierung, wie ich das nenne, klingt ein bisschen sperrig, aber dass viele Unternehmen, mit denen ich arbeite oder die ich beobachte, sich tatsächlich sehr viel mit Dingen beschäftigen, die fernab von echten Kundenproblemen oder einer Wertschöpfung in Richtung eines Marktes bewegen. Von daher trifft es das genau, und ich bin genauso neugierig, was wir besprechen werden, und freue mich drauf.
Na, da wäre das vielleicht eine super Idee, wenn du deine Beobachtungserkenntnisse, also was hast du beobachtet, was dich dazu verleitet, die Hypothese aufzustellen, ganz vorsichtig formuliert, dass Unternehmen vielleicht so eine große Innenreferenz haben. An was kann man das festmachen? Und vielleicht können die Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Gelegenheit gut drüber nachdenken, trifft das für mich vielleicht auch zu?
Ja, da hole ich mal so ein bisschen aus, weil Unternehmen, und da musst du mich immer mal so an die Kleinen natürlich erinnern, weil die Unternehmen, mit denen ich arbeite, die haben natürlich, also da sind auch Unternehmen mit 50 Leuten dabei, aber natürlich auch deutlich größere, und die habe ich dann eher vor Augen als Startups oder Einzelunternehmen, aber da werden wir das immer mal wieder mitdenken. Ich beobachte, dass Unternehmen, gerade wenn sie wachsen, als Beispiel, daran mache ich das mal fest, dass sie den normalen Impuls haben, eine hierarchische Struktur zu gestalten. So sind wir alle in der Betriebswirtschaftslehre konditioniert und sozialisiert worden, weil wir nichts anderes kennen. Das heißt, wenn ein Unternehmen vielleicht die 20 Leute übersteigt oder dann 30 hat, dann werden Teamleitungen benannt und ich habe so eine pyramidenartige Struktur, die ich bei noch mehr Wachstum und noch mehr Wachstum natürlich immer weiter ausweite und dann braucht es zusätzliche Hierarchieebenen und so weiter. Und wenn ich dann als Unternehmen, was so strukturiert ist mit Kundenproblemen, also ein Kunde will etwas von mir, konfrontiert werde, dann funktioniert das so lange gut, wie diese Kundenprobleme sehr konstant sind. Das heißt, das sind immer wiederkehrende Dinge, die die Kunden von mir haben wollen. Dann ist eine derartige Struktur sehr, sehr hilfreich, weil jede Abteilung, jedes Team kann in sich Optimierungen herbeiführen, um eine höhere Effizienz zu haben und so weiter.
Ich würde es noch mal versuchen zu transformieren, gerade auf ganz kleine Organisationen. Die haben ja dann keine Hierarchie, aber die haben was anderes. Die haben höchstwahrscheinlich sowas wie Kooperationen. Das heißt, wenn ich jetzt keine Mitarbeitenden habe, brauche aber trotzdem mehr Power für gewisse Dinge, dann suche ich mir Kooperationen, also vielleicht Lieferanten oder auch Partner, welche unter denen ich arbeite oder die unter mir arbeiten oder neben mir arbeiten, die ich damit ins Boot hole. Und diese Kooperationen und Partner erlebe ich auch häufig bei kleinen Unternehmen. Also man kann sich da Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, Partner zu suchen, zu evaluieren, mit denen zu diskutieren und so weiter und so fort. Und sich dann auch im Innen zu beschäftigen, weil durch die Vereinbarung von Partnerschaften habe ich auch kein Kundenproblem erreicht.
Ja. Genau. Und das große Problem, was Organisationen an der Stelle haben, ist, dass der Markt ja nicht so richtig stillhält oder die Zeiten sind lange vorbei, wo der Markt sehr stabil war, so das, was so um die Organisation und um das Unternehmen herum passiert, also technologische Entwicklung, geänderte Kundenbedürfnisse und so weiter. Also diese Veränderung, die wir alle so stark wahrnehmen. Und wenn ich also mit derartigen Problemen konfrontiert werde, dann passiert Folgendes. Ich bin jetzt ein Mitarbeiter im Unternehmen oder in einem ganz kleinen, der kriegt jetzt irgendwie ein neues Problem mit, weil das gab es vorher noch nicht. Und dann ist die Frage, kann ich das alleine entscheiden oder brauche ich da andere dazu? Weil ich bin in der Regel dann sehr stark spezialisiert und deswegen entsteht dann sowas wie ein Projekt oder Meetings oder so. Und da fängt diese Innenreferenzierung an. Das heißt, ich beschäftige mich mit Dingen, ich muss mit anderen reden, ich muss irgendwie, keine Ahnung, aus anderen Abteilungen, auch Chefs dazu zusammenbringen, um mich mit dieser neuen Situation, die der Markt ja hervorgebracht hat, zu beschäftigen. Und wenn ich das auf die Spitze treibe, ne, dann versucht eigentlich diese Art der Organisation irgendwie die Handlungsfähigkeit oder die Steuerbarkeit aufrechtzuerhalten und es entstehen Showfix-Termine, Reporting-Wege, der muss mit dem reden und Bericht erstatten und so weiter, ne, damit die oben sind, halt wissen, was läuft und die Entscheidungen treffen können und so weiter. Und diese Dinge, das ist halt genau das, und das ist du hast es irgendwie meine These genannt, die mich eigentlich vom Arbeiten abhalten. Ne? Weil ich will ja, und das ist der Zweck von jedem Unternehmen, Kundenprobleme lösen, meinen Markt bedienen, aber ich werde gezwungen, Reports abzugeben, Projektstatusberichte oder diese ganzen Dinge. Also viele von den Hörern werden die Begrifflichkeiten kennen. Und das hält mich davon ab, eigentlich zu arbeiten. Und wenn ich da einen zweiten Begriff einführe, dann stellen wir da immer Arbeit, das ist die wertschöpfende Tätigkeit, der Beschäftigung gegenüber. Das heißt, das, was ich dann mache, das ist dann bloß Beschäftigung. Und letzter Satz, wenn ich einen Kunden fragen würde, was er denn bereit ist, dafür zu bezahlen, dass wir in bestimmten Meetings hocken oder dass wir Statusreports, Projektreports anfertigen, wenn ich diesen Gedanken noch mit reinbringe, ich glaube, dann werde ich viel Kopfschütteln ernten, weil ich glaube, kaum ein Kunde wäre bereit, dafür auch nur einen Cent zu bezahlen, dass so etwas passiert.
Ja, das verstehe ich. Also das kann ich auch bei kleineren Unternehmen beobachten, die jetzt eher so mein Klientel und auch die Hörerschaft des Podcasts tendenziell sein dürfte. Aber ich denke, es passt trotzdem. Du hast vorhin gesagt, solange der Markt und die Nachfrage stabil ist, Solange so terroristische Wertschöpfungsketten zu immer gleichen Produkten führen, habe ich auch kein Problem. Ich möchte mal ein Beispiel skizzieren. Angenommen, ich bin jetzt ein Trainer von irgendeinem Thema und habe mir eine Agentur gesucht, die dieses Training verkauft. Also seit vielen Jahren habe ich eine stabile Geschäftsbeziehung. Diese Agentur bucht mich, ich gehe dorthin, halte mein Training, bekomme mein Geld dafür. So, das ist sozusagen das terroristische Verfahren. Jedes Jahr kann ich dadurch 50 Kurse verkaufen mit dem gleichen Inhalt. Ja, immer wieder das gleiche Inhalt, gleiche Nachfrage, gleicher Kunde. Jetzt kommt so was Irritierendes wie eine Pandemie dazwischen und die Kurse fallen weg. Ja, es gibt auch andere Szenarien, aber nehmen wir mal dieses Szenario. Das heißt, es gibt gar keine Präsenzseminare mehr und der zum Beispiel selbstständige Berater muss jetzt sozusagen sich neu organisieren. Also das heißt, der Markt hat sich verändert. Er muss sich neu organisieren und muss jetzt neue Partner suchen, andere Geschäftsmodelle evaluieren und so weiter und so fort. Und kann sich jetzt natürlich trefflich ewig lange mit dieser Evaluierung beschäftigen, ohne irgendein Projekt zu machen. Würdest du das so unterstreichen?
Absolut, absolut. Ich meine, wenn ich nicht in der Lage bin, auf die Dynamik des Marktes zu reagieren, und im Grunde auch auf pragmatische Art und Weise mein Service, meine Dienstleistung irgendwie anzubieten. Und stattdessen mache ich halt Dinge, die mit dem Kunden und dem Markt halt irgendwie nichts zu tun haben. Ne, das ist dann genau hinderlich halt für den Erfolg des Unternehmens halt. Ne? Und das sollte eigentlich jedem Unternehmer bewusst sein, dass das auch in der eigenen Organisation passiert und sich halt genau überlegen, okay, was kann ich denn eigentlich tun, um dem vorzubeugen?
Ja, also ich finde das einen super guten Gedanken und vielleicht so ein bisschen Check. Jeder, der zuhört, kann sich das überlegen. Also ich verwende mal deinen Begriff, der gefällt mir sehr gut. Wie lange oder wie viel Anteil meiner Arbeitszeit beschäftige ich mich mit mir selber? Und für eine kleine Organisation ist das Gleiche. Wie viel habe ich interne Meetings und wie viel arbeite ich für den Kunde? So hast du das unterschieden, glaube ich, Frank.
Absolut. Ja. Ne? Jeder kann auch zusätzlich nochmal checken, die Meetings, die wir so im Laufe einer Woche vielleicht haben, dahingehend zu untersuchen, welches Meeting hat wirklich mit dem Lösen von Kundenproblemen zu tun oder welches Meeting ist nur Abstimmung mit einem anderen Team, Abstimmung mit einem Netzwerkpartner oder ähnliche Dinge, was sozusagen ja eher dann so eine Innenreferenzierung bedeuten würde.
Nein, ich erlebe das relativ häufig. Wieder bei kleineren Unternehmen können das andere Formate sein. Das sind dann keine internen Meetings, sondern Kongresse, Clubhouse-Meetings, Instagram Live oder LinkedIn Live. Was der Teufel was? Ich klicke mich irgendwo ein und höre mir irgendwas an. Ich telefoniere mit einem, der nicht mein Kunde ist, der ein Partner sein könnte. Und man muss sich die Frage stellen, wie viel Zeit meiner Arbeitszeit investiere ich jetzt in Beschäftigung, also in diese Netzwerke und wie viel Zeit investiere ich in wirkliche Kundenprojekte und ja, ich glaube, behaupten zu können, dass gerade bei kleineren Unternehmen da 50% Beschäftigungsanteil nicht selten sein dürften. Also, dass die Hälfte der Arbeitszeit keine Kundenprojekte gemacht werden. Ich weiß nicht, wie würdest du das einschätzen bei deinen Kunden? Kann das passieren?
Das kann absolut passieren und ich würde da sogar noch weitergehen. Also dass in Unternehmen, vielleicht nicht in den ganz kleinen, ne, aber in den mittelständischen Unternehmen, da würde ich den Anteil sogar noch höher einschätzen, wo halt, ich nenne es jetzt mal Blind- und Fehlleistungen in Prozessen, die eigentlich optimierungswürdig sind oder Innenreferenzierung, wo ich mich mit internen Meetings oder Abstimmungsprozessen oder Ähnlichem beschäftige und halt eben nicht meine Arbeit tue, die was eigentlich meine Aufgabe ist.
Ja, genau. Also ich glaube, mein Nachbar ist ein Flaschner, ja, oder ein Klempner, sagt man vielleicht im Norden. Ja. Ich glaube, dass bei dem 95% Arbeit ist. Ja, also alles, was der macht, schreibt er auf den Zettel auf und irgendein Kunde bezahlt es. So tickt ein Handwerker, der käme gar nicht auf die Idee, mit seinen Gesellen und so weiter irgendein Meeting durchzuführen oder mit seinen Lieferanten. Die müssen da schnell auf den Punkt kommen, der hat auch keinen Besprechungsraum. Ja, die müssen dann neben seinem Schreibtisch stehen. Also bei dem ist es so. Und man muss jetzt mal selber prüfen, wie viel Zeit man selber verdattelt sozusagen mit Beschäftigung für irgendwelche Themen, die also kein Geld bringen in letzter Konsequenz oder, wie du sagen würdest, vielleicht keine Wertschöpfung bringen. Also du hast ja mal den Begriff der Wertschöpfung damit ins Spiel gebracht, glaube ich.
Ja, genau. Also es soll natürlich nicht 100% sein. Ne? Ich muss ja schon auch irgendwie zukunftsgerichtet ich sag mal, mich selber weiterentwickeln oder die Unternehmensmitglieder eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Darum geht's gar nicht, ne? Aber das, was halt die Wertschöpfung behindert oder verstopft, so bezeichne ich das sehr gerne, sind genau diese Dinge, die halt einfach keinen Wert für den Kunden bringen und die einfach so im Tagesablauf passieren. Warum sage ich das? Weil wir sind halt nun mal alle in dieser Betriebswirtschaftslehre groß geworden. Und es gibt aber auch andere Ideen, wie Zusammenarbeit organisiert werden kann und sich somit dann auch die Wertschöpfung für den Kunden verbessern kann. Wenn ich das so ein bisschen ausführe, also wenn ich pyramidenartig organisiert bin, also mit Teamleitern oder du hast bei den ganz Kleinen gesagt, mit Netzwerkpartnern und so weiter, dann ist es so, der eine kann halt eben nicht Entscheidungen treffen, weil es immer andere Themenkomplexe betrifft, wenn ich halt Kundenprobleme neu auf den Tisch bekomme. Und somit ist dieser Abstimmungsbedarf da oder höher. Das heißt, Entscheidungsfindung dauert automatisch länger und so weiter und so fort. Das ist halt auch für die Mitarbeiter nicht so schön, weil Mitarbeiter in Unternehmen, ob die nun klein oder groß sind, die wollen natürlich eigentlich eigenständig Dinge tun. Also der Drang nach Verantwortungsübernahme und Autonomie, der ist in der Regel sehr hoch. So, aber der wird ja dadurch auch komplett behindert, wenn ich halt nicht alleine das Kundenproblem lösen kann, sondern ich muss in einer anderen Abteilung nachfragen oder in ein anderes Team fragen oder meinen Chef fragen und so weiter. Und das ist so der Ansatz, den ich damit verfolge, halt auch einfach anders über Organisationsstrukturen nachzudenken. Und wenn ich das tue, dann ist für mich immer so dieses Bildhafte, ich möchte eigentlich weg von einer pyramidenartigen Organisation hin zu einer Organisation, die sich vom Markt her aufstellt. Also nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Und das ist unabhängig davon, wie viele Leute ich bin, sondern ich habe halt einfach außen in der Organisation, wenn ich mir das rund vorstelle, direkt am Markt Menschen, die eigenständig sozusagen Kundenprobleme lösen können. Und wenn halt neue Probleme können, dann können die das halt auch eigenständig lösen. Das kann ich vielleicht auch da manchmal nicht komplett alleine, sondern ich brauche vielleicht ein paar andere Kompetenzen, irgendwie ein kleines Team oder eine kleine Gemeinschaft, die das macht und direkt zuständig ist für einen Markt oder Marktsegment. Trotzdem kann ich das sehr eigenständig. Und das ist halt, wenn ich so über Organisationen nachdenke, sage ich mal, viel vorteilhafter, als wenn ich mir so eine Pyramide vorstelle mit Berichtswegen und Statusreports und so weiter. Also war das für dich nachvollziehbar, Heiko?
Absolut, absolut. Das heißt, du meinst die Entscheidung am besten ganz an die Peripherie bringen, also dort, wo die Kunden auch sind, oder beziehungsweise ja, einfach dezentrale Entscheidungsprozesse zu organisieren.
Genau. Dezentralität ist da genau das Schlagwort, was auch von den Soziologen da verwendet wird, was auch schon seit 25, 30 Jahren beobachtet wird. Es gibt diese Organisationen und viele, die so nach so einem Erstkontakt anfangen, darüber nachzudenken und da erste Erfahrungen machen, durchdringen auch sehr, sehr schnell die Vorteile, anders über Organisationen nachzudenken, weil wenn ich Entscheidungen genau da treffe, wo das Problem anfällt, dann macht mich das einfach schnell. Und in der hohen Dynamik, den im Grunde ja fast alle Unternehmen heutzutage ausgesetzt sind, macht mich das einfach handlungsfähiger, anpassungsfähiger, flexibler und so weiter. Und das hat natürlich viel mit Autonomie und mit Verlagerung von Entscheidungskompetenzen weg vielleicht von, sage ich mal, also in meiner Organisationsdenkweise von einem Zentrum oder denen da oben hin in die Peripherie. So, weil da sitzen ja sowieso die Spezialisten, die den Markt am besten verstehen und am besten beurteilen können, was der Kunde jetzt braucht, weil sie halt eben so eng mit dem Kunden zusammenarbeiten. Ne? Ich glaube, wenn ich Alleinunternehmer bin, ne, und ja direkt unmittelbar mit meinem Kunden zusammenarbeite, sollte das klar sein, ne? Weil ich wirklich ja jedes Problem mit dem Kunden oder jedes Bedürfnis mit dem Kunden diskutiere, ne? Auch da kann ich mich natürlich durch Innenreferenzierung oder Ablenkung verzetteln, so wie du es vorhin gesagt hast. Ich beschäftige mich dann eher mit anderen Veranstaltungen oder mit anderen Dingen statt mit den Kundenproblemen. Aber gerade so in Organisationen, die so im Wachstum sind, in unterschiedlicher Größe, das ist überall gleich, da empfiehlt sich inzwischen so eine Denkweise.
Ja, das ist für mich ehrlich gesagt komplett nachvollziehbar. Und ich habe es gerade wieder auf meinen Flaschner adaptiert. Ja? Also wenn ich ein Problem habe und der kommt der Monteur vorbei und der baut bei mir irgendwas, warum ich ihn bestellt habe, dann jedes Mal hat er noch irgendeine andere Idee und zieht mir noch zusätzlich Geld aus der Tasche. Das wäre ja genau die Idee. Das heißt also, der Geselle, der ganz an der Peripherie ist beim Kunde, bei mir im Heizungskeller, der darf dann sozusagen mir was Zusätzliches verkaufen. Das macht er natürlich auch. Das ist ja genau die Idee. Ab und zu mal, ganz ehrlich, da müssen wir gar keine großen Lehrbücher lesen. Da müssen wir nur mal gucken, wie zum Beispiel diese Handwerksfirmen funktionieren. Ich glaube, viele Handwerker funktionieren so sehr dezentral. Könnte das sein oder ist das eine Irrglaube? Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube schon, dass es oft so ist. Es gibt wahrscheinlich auch noch diese Patriarchen, wo jeder Handwerker, der vor Ort beim Kunden ist, dann doch noch irgendwie gezwungen ist, den Meister oder den Inhaber anzurufen und zu sagen, Mensch, jetzt ist hier dieses oder jenes Problem. Welches Teil muss ich da jetzt einbauen oder was muss ich dem Kunden jetzt anbieten oder so. Aber ich glaube, in der Regel ist das genauso, wie du das sagst. Also das entspricht genau diesem dezentralen Gedanken. Ne? Also da die Entscheidung treffen, wo das Problem anfällt und nicht zu versuchen oder den Zwang zu haben, irgendwen fragen zu müssen, ein Meeting einzuberufen oder ähnliches.
Ja, also ich kenne das von meiner eigenen Firma. Meine eigene Firma ist eine Projektorganisation und der Projektleiter konnte dort sehr autonom agieren. Der hat alle Entscheidungen im Projekt selber treffen können, bis dahin, ob er dem Kunden ein zusätzliches Angebot oder einen Nachtrag schreiben muss. Das war alles dezentral organisiert. Und ich kann dem nur beipflichten für diejenigen, die das interessiert, weil man kann sich das sofort vorstellen. Wenn ich die Leute an der Peripherie entscheiden lasse und die Strippen nicht ins Büro ziehe, da wo der Patriarch ist, dann hat der Patriarch einfach mehr Zeit. Ist ja vollkommen logisch eigentlich. Das heißt also, einige leiden ja auch an Überlastung, weil sie den Fehler machen, die Leute nicht entscheiden zu lassen. Also ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich mache höchstwahrscheinlich mehr Umsatz und mehr Gewinn, habe zufriedenere Kunden in der Peripherie und im Büro weniger Arbeit. Das ist meine Vermutung, Frank.
Hundertprozentige Zustimmung. Ne? Also wenn ich ganz viele, ich sag mal, Abteilungsleiter zum Beispiel in Unternehmen, ne? Die sind dann natürlich so ein bisschen größer, vielleicht 80, 100 oder ne, mehrere hundert Mitarbeitenden groß. Und so ein typischer Abteilungsleiter, wie sieht denn der Alltag aus? Ne? Der hängt den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings. Dann arbeitet er oder sie vielleicht in 3 oder 4 Projekten irgendwie selber noch mit und 2 davon, da ist sie, ich bleibe mal beim Sie, vielleicht Projektleiterin, dann muss sie vielleicht für ihren Chef Statusreports anfertigen oder hat auch regelmäßige Termine mit dem Chef, um da Bericht zu erstatten, wie läuft es denn so oder, ne, das könnte ich jetzt beliebig fortführen, wie so ein Alltag aussieht und eigentlich, und wenn ich schon so eine hierarchische Struktur mit Führungskräften und eine Person ist Chef von einem anderen halt etabliere, dann sollte sich eigentlich ja der Chef oder die Chefin um die Leute kümmern, für die sie zuständig ist und nicht im Grunde selber so viel innenreferenzierte Dinge halt irgendwie erledigen. Ne? Das heißt, dieser Unterstützungsgedanke, der fehlt mir da oftmals. Ne? Wenn ich Führungskräfte frage, wie viel Prozent deiner Zeit kannst du denn für Führung investieren? Hast du eine Schätzung, was dann so die durchschnittliche Antwort ist?
Ich würde sagen 10.
Ja, kommt hin. Ne? 10,
also 10, ein halber Tag. Ja.
Genau, halber Tag pro Woche irgendwie. Ne? Und je nachdem, mit wie vielen Leuten ich irgendwie arbeite, ist das natürlich zu wenig. Ne? Also ich bin tatsächlich auch mal gefragt worden in meiner Zeit, wo ich Führungskraft war, wie viel Zeit verbringst du denn mit Führung? Ich habe geantwortet 100%. Nicht, weil ich permanent sozusagen mit meinen Teams und mit den Teams, die ich unterstützen durfte, zusammengearbeitet habe, sondern wie Watzlawick in Bezug auf die Kommunikation immer schon gesagt hat, du kannst nicht nicht kommunizieren, behaupte ich, du kannst nicht nicht führen. Ne? Weil selbst wenn du nicht da bist, dann hat das ja auch irgendwie deine Abwesenheit auch mit Führung zu tun, weil du bist nicht erreichbar. Ne? Die Leute brauchen dich irgendwie für eine Entscheidung oder wollen mal ihr Leid klagen oder ähnliches. Und ja, das ist dann schade, ne? Wenn ich diese Zeit halt einfach nicht zur Verfügung habe.
Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich war ja früher auch sehr eingebunden in Projekte. Also ich war Vorstand und habe selber so viele Projekte gehabt, die haben meinen Tag gefüllt. Also ich habe keine Zeit mehr gehabt für Führung, eigentlich gar keine. Also habe ich jetzt mal nicht im Watzlawickschen Sinne, weil ich nicht da war, habe ich ja auch geführt, sondern ich habe einfach wirklich gar nicht geführt. Ich war einfach nicht da, tatsächlich. Und ich habe danach beobachtet, dass das wunderbar funktioniert hat. Also ich habe dann fast ein Prinzip draus gemacht, nicht zu führen. Ist es nicht vielleicht sogar eine Idee oder ist es nicht eine gute Idee als Führungskraft, nicht zu führen? Also wirklich nicht zu führen? Müssen die Leute denn geführt werden? Führen ist auch ein bisschen so übergriffig. Weißt du, da stelle ich mir so ein kleines Kind vor, was ich an die Hand nehme. Ist nicht moderne Führung vielleicht keine Führung?
Naja, jetzt müssten wir erstmal definieren, was bedeutet eigentlich Führung, ne? Also wenn Führung bedeutet, jemand ist der Chef von einem anderen und muss alle Entscheidungen treffen, ja, dann ist das in einem dynamischen Umfeld nicht notwendig. Wenn Führung aber eigentlich ja so der, angefangen von Selbstführung oder der soziologische Prozess zwischen Menschen ist und immer wechselnd jemand zum Beispiel, der Ahnung hat für ein bestimmtes Problem, geht in Führung und die anderen folgen, ne, das ist auch eine Form von Führung, dann ist das ganz natürlich und findet auf Teamebene statt. Ne? Da geht nicht jeder mal in Führung, ne? Das kann aber auf verschiedene Köpfe verteilt sein und das braucht es allemal. So, ne? Aber den Chef in so einem Umfeld, den braucht es nicht zwingend.
Also das hat sich bei mir tatsächlich so eingestellt. Also ich als die Führungskraft, ich nenne es mal so, war gar nicht da. Also musste natürlich jemand die Führung übernehmen, um irgendeinen Vorgang zu Ende zu bekommen. Und die Leute haben sich gefunden. Also sprich, die haben sich selber geführt, genau in dem Wort, wie du es gerade gesagt hast, ohne dass ich da war. Und ich fand das dann eigentlich ganz okay. Das hat sich also das war nicht nur okay, das war perfekt. Das hat super funktioniert.
Ja. Naja, ne, die Frage ist dann, braucht es dann wirklich diese Rolle? Ne? Oder kann ich dann nicht sagen, das ist eh dann ein sich selbst organisierendes Team und ne, die sind dann im Grunde auf sich selber gestellt, treffen selber die Entscheidungen, um halt genau diese Flexibilität, ne, um wieder zurückzukommen auf die Wertschöpfung, zu haben, neue Kundenprobleme halt schnell und effizient lösen zu können. Ne? Wenn du dafür damals gebraucht worden wärst, das hätte das Team ja extrem langsam gemacht, dadurch, dass du nicht so viel Zeit einfach hattest, oder?
Genau, ich glaube, da ist jetzt wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt tatsächlich im Auftrag des Kunden arbeite. Ich war ja dann im Kundenauftrag unterwegs, also ich als Projektleiter, aber verantwortet habe ich zusätzlich so Shared Services, den Fuhrpark, das Gebäude, die IT und so weiter, die Buchhaltung. Und die haben jetzt keinen direkten Kundenimpact gehabt. Aber ich stimme dir zu, wenn Kundenimpact da ist, dann braucht es ab und zu mal eine koordinierende Funktion, möchte ich es jetzt mal bezeichnen.
Ja, ja, wenn überhaupt. Ne? Da bin ich halt eben nicht so sicher, ne? Ob es dann wirklich einen oben braucht, der es irgendwie besser weiß oder so. Ne? Oder wissen die Leute nicht selber, wie da zu entscheiden ist oder so. Ne? Also da mache ich sehr positive Erfahrungen, ne? Wenn sozusagen Organisationsstrukturen sich verändern, um genau diese Anpassungsfähigkeit und diesen Umgang mit Dynamik sozusagen in Organisationen zu erreichen, dass Teams da ja sehr schnell oder eigentlich vom ersten Tag an dazu in der Lage sind und eigentlich nur durch Mechanismen der Vergangenheit sie bis zu diesem Zeitpunkt davon abgehalten haben, ne? Dadurch, dass ich so viele Innenreferenzierungen habe, also den Chef fragen, irgendwelche Meetings bedienen, Reports erstellen oder so, das sind ja alles Dinge, die mich halt vom eigentlichen Arbeiten dann immer abgehalten haben. Ne? Und wenn ich das mal wegräume, ne? Also Organisationsentwicklung hat ja auch viel damit zu tun, auch mal etablierte Dinge, die mal nützlich waren, entweder weiterzuentwickeln oder so in Frage zu stellen und abzuschaffen. Ne? Also diese, sage ich mal, Beispiele, Reiserichtlinien oder solche Sachen, ne? Also klar zu definieren, du als Mitarbeiter, der irgendwie durch die Republik reist, vielleicht als, keine Ahnung, als Berater, als, ne, in welcher Funktion auch immer, musst dich an strikte Regeln halten. Du darfst nur zweite Klasse Zug fahren, Hotelkosten dürfen nicht größer sein als oder so. Das sind natürlich Regeln, die schränken die Verantwortungsübernahme des Einzelnen sehr stark ein. Ne? Und solche Regeln, glaube ich, braucht es nicht, weil gibt es wirklich Mitarbeitende, die dann in der Business Class durch die Welt fliegen oder nur erste Klasse im Zug und dann das Fünf-Sterne-Hotel für 800 Euro die Nacht reservieren würden. Naja, wenn es irgendwo ein schwarzes Schaf gibt, der das so handhaben würde, Kann das sein? Ich glaube, die Menschen sind klug und verantwortungsbewusst und würden dann in Abhängigkeit von der Situation, weil wenn ich solche Regeln habe und ich fahre in eine Stadt, wo gerade Messe ist, dann komme ich meistens ja mit so einer Regelung dann nicht mehr hin. Ne? Dann kann ich dann da nicht hinfahren oder muss ich dann entscheiden, dass ein Hotelzimmer dann doch teurer sein darf. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch viel mehr Regelungen natürlich in Unternehmen. Das betrifft natürlich oftmals eher größere, ne? Das ist klar. Und die sind dann voll von solchen Regelungen. Aber da mal hinzugucken als Unternehmer und was habe ich mir da eigentlich eingehandelt durch zu viel Regelungsbedarf und die Menschen brauchen gar nicht mehr selber ihren Grips anzustrengen. Das ist schon mal lohnend, der Gedanke.
Ja, ja. Also das ist für mich komplett nachvollziehbar. Wobei ich würde mal so sagen, ob das nur ein schwarzes Schaf ist oder ob das schon auch eine Kulturfrage ist, ob dann nicht doch erste Klasse gereist wird und Business Class geflogen wird, da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber das ist jetzt ja eine Detailfacette. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Man sollte alle Regeln wegnehmen, die nicht unbedingt notwendig sind. Das würde ich jetzt komplett unterschreiben. Und jetzt auch kleinere Unternehmen haben ja vielleicht diese Regeln nicht. Also sie haben ja nicht ihre Handbücher, ihre Prozesse etc. pp. Aber die können sich natürlich selber, naja, jetzt mal gängeln, indem sie sagen, ja, ich kann das neue Produkt nicht an den Markt bringen, weil die Website noch nicht aktuell ist. Erst muss ich noch diese Methode lernen, ehe ich das Produkt anbieten kann. Also man hatte immer irgendeine Chance, irgendeine Ausrede, sich rauszureden, warum irgendwas Richtung Kunde nicht geht. Das beobachte ich auch häufig. Und wenn ich es richtig verstehe, ist ja dein Ansinnen zu sagen, macht den Kunde glücklich, löst Kundenprobleme. Das ist die erste Aufgabe einer Organisation, Wertschöpfung zu organisieren und guckt gut, ob irgendwelche Randaktivitäten, ob das eine Regel ist in einem größeren Unternehmen oder noch eine zusätzliche, keine Ahnung, ein Blogartikel, den man noch erst noch schreiben muss oder so eine Methode, die man lernen muss, ob die nicht am Ende nur davon abhält, einfach nur auch Wertschöpfung zu betreiben. Alles wegräumen, was Wertschöpfung verhindert.
Hundertprozentige Zustimmung. Und natürlich haben kleine Unternehmen einen riesengroßen Vorteil. Die kennen sich in der Regel sehr gut im Kollegenkreis. Und wenn dann eine neue Aufgabe auftaucht, dann kann ich ja durch den engen Kontakt zu den Kollegen relativ schnell rausbekommen, Mensch, wer ist in der Lage von seinem Talent, von seinen Erfahrungen, von seinem Können, dieses Thema anzugehen und zu lösen. Größere Unternehmen ticken da oftmals dann anders. Da wird gesagt, nö, das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung oder da muss die andere Abteilung sich drum kümmern oder so. Ne, das ist schon ein Vorteil, wo ich natürlich sehe, dass sehr kleine Unternehmen im Grunde, was den Grad an Selbstorganisation und Autonomie anbelangt, da einfach viel, viel größer sind. Aber ne, wenn auch Startups wachsen, dann passiert oftmals genau dieser Fehler, dass ich dann nicht irgendwie zum Beispiel eine Zellteilung mache, wenn ich irgendwie 13 Personen groß bin, dass ich ein 6er und ein 7er Team, die autonom vielleicht unterschiedliche Märkte bearbeiten, ne, sondern dass ich dann anfange, eine kleine Pyramide zu bauen, indem ich zwei Teamleiter benenne und dann einen Geschäftsführer und schon handle ich mir Abstimmungswege ein und Entscheidungswege und ich brauche zusätzliche Strukturen wie Meetings, um neue Probleme quasi anzugehen. Ne? So, und das ist halt das, was deine Hörer natürlich mitnehmen können, da einfach wachsam zu sein und ein Bewusstsein zu entwickeln. Wie muss eigentlich meine Organisation ticken, ne? Um so maximal wertschöpfend für den Markt tätig zu sein?
Für kleinere Unternehmen treffen ja nicht alle Ideen zu, aber man kann es immer ganz gut adaptieren, finde ich. Man kann sich trotzdem immer die Frage stellen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wie groß ist der Anteil der echten Kundenwertschöpfung und wie viel habe ich noch anderen Kram mir organisiert, den ich erledigen muss. Und da kann man genauso, jetzt eine größere Organisation kann Regeln und Strukturen ausdünnen und ein Solo-Unternehmerin, Unternehmer kann im Prinzip hergehen, kann sagen, ja, okay, ich mache dies und das nicht, weil ich das nicht unbedingt brauche für die Kundenwertschöpfung. Und das erlebe ich tatsächlich nicht so selten. Also, dass man ja viel Energie reinsteckt in Backend-Prozesse, auch als wenn man ganz alleine unterwegs ist. Ab und zu habe ich den Eindruck, einige haben dann ein bisschen Angst, ja, mit dem Kunde zu agieren, weil das ist ja dann auch das Anspruchsvollste tatsächlich. Der muss ja auch bezahlen, der muss sich auch wirklich liefern. Und weil man da ein bisschen Angst davor hat, kümmert man sich dann lieber um interne Dinge, die dann in dem Fall halt nicht wirklich intern sind, sondern einfach Kommunikation mit dem geliebten Netzwerk. Sowas würde ich mal behaupten. Kann dann passieren, ersatzweise. Es ist vielleicht auch ein gewisser Impuls, der Blick nach innen. Und wie könntest du denn jetzt eine Organisation oder was würdest du einer Organisation empfehlen, diese Außenorientierung gut hinzubekommen? Gibt es da so ein paar Tricks und Kniffe, die du noch mitgeben könntest?
Naja, typischer Beraterschnack ist natürlich, es kommt darauf an, ne? Also natürlich muss ich immer den Kontext, also die konkrete Situation des Unternehmens betrachten. Aber was wir häufig nutzen, um, wir nennen das dann den Markt ins Unternehmen zu lassen, das wäre so die Metapher, halt wirklich die Strukturen dahingehend anzupassen, dass ich diese Autonomie und diesen Grad der Selbstorganisation da gut hinbekomme. Und dann halt von außen nach innen dann zu denken. Das könnte zum Beispiel ein Ansatz sein, dass ich meine Kunden, wenn ich sie denn direkt im Zugriff habe, einfach frage nach den Bedürfnissen. Ne, jetzt habe ich oftmals dann natürlich Unternehmen, mit denen ich arbeite, die kennen ihre Kunden gar nicht so gut und haben jetzt nicht die Möglichkeit, mit ganz vielen dann direkt zu sprechen. Ne, dann kann ich mir aber durch methodische Ansätze, also Personas wäre da so ein Schlagwort, überlegen von der Theorie her, Mensch, die verschiedenen Zielgruppen, die ich so habe, welche Bedürfnisse haben die und wie verändern die sich und wie löst eigentlich oder wie bekommt diese Persona ihre Kundenbedürfnisse befriedigt und wie tragen meine Produkte, also meine Wertschöpfung dazu bei. So, ne? Das ist mal so ein kleines Gedankenspiel, um sich zumindest mal aus Perspektive des Kunden dann mal die eigene Organisation oder die eigene Wertschöpfung anzugucken. Und wenn ich dann im nächsten Schritt tatsächlich ein Gefühl dafür habe, dann versuche ich natürlich sowas wie den Wert einfach mal greifbar zu bekommen, den ich für einen Kunden erbringe, indem ich einfach mal aufschreibe oder beschreibe, was denn alles einen Wert für meinen Kunden darstellt. Ne, wenn ich jetzt mir so ein mittelständisches Unternehmen vorstelle, ne, dann ist das ja irgendwie in der Produktion, in der Vermarktung, also alle Tätigkeiten, die es braucht, ein Produkt auszuliefern, der Kundenservice und so weiter, das sind ja alles Aktivitäten und Kompetenzen, die ich brauche, um den Kunden glücklich zu machen. Und so entsteht dann im Grunde jetzt wieder so Fachsprache, so ein Wertstrom, ne, den ich dann erarbeiten kann. Und entlang dieses Wertstroms kann ich mir dann die Frage stellen, okay, um jetzt, wir hatten vorhin über Peripherie gesprochen, also in dem Außen des Unternehmens, was direkt halt mit dem Kunden arbeitet oder mit dem Markt arbeitet, welche Kompetenzen kann ich denn sinnvoll in so eine zusammenhängende Einheit bringen, damit diese Einheit so autonom wie möglich mit allen Kompetenzen ausgestattet, die es braucht, den eigenen Markt bedienen kann. Ne? Manche Dinge sind dann nicht wirtschaftlich, ne? Zum Beispiel so Buchhaltung oder solche Sachen. Das halte ich dann zentral im Unternehmen vor. Ne? Aber viele andere wertschöpfende Dinge kann ich schon so in eine Einheit oder in so einen gemeinsamen Bereich zusammenführen, damit ich eben nicht diese aufwendigen Abstimmungswege und diese innenreferenzierten Entscheidungswege und so weiter in der Organisation habe. Und das sind so Gedanken, die ich mir so nach und nach machen kann, um dann die Organisation Schritt für Schritt, auch ich würde auch nie empfehlen, jetzt eine Organisation so von einem Tag zum anderen auf der grünen Wiese komplett umzubauen, sondern immer sehr klug nacheinander Dinge einfach mal auszuprobieren, neu zu gestalten, mal über eine Zeit lang zu beobachten, wie klappt das denn, ne? Verändern sich meine Kennzahlen als Beispiel, ne, funktioniert das besser, meinen Markt zu bedienen als vorher? Ne? Und wenn ich solche Erfahrungen mache, ne, dann kann ich mir halt Gedanken machen, wie der Rest der Organisation dann Schritt für Schritt dann auf vergleichbare Weise gestaltet werden kann. Ne? Und so begleiten wir auch bei Kurswechsel Unternehmen natürlich halt von so einer Pyramidenorganisation hin zu eher einer runden Form. Da gibt es auch viele, viele unterschiedliche Modelle, teilweise aus der Kulinarik, Spiegelei, Pfirsich, was ich da schon alles gelesen habe. Darum geht es gar nicht, sondern der Gedanke, ne, über die Wertschöpfung nachzudenken, über die Kundenbedürfnisse nachzudenken und auf der Basis Organisation zu gestalten. Das ist das A und O und auch für kleine Unternehmen natürlich, die, ne, also ab 10, 20 Personen kann ich mir genau diese Fragen stellen.
Ja, verstehe ich. Man macht absolut Sinn. Also eigentlich für jedes Unternehmen ist es wichtig, die Außenperspektive, die Kundenwünsche sozusagen in den Fokus zu rücken. Ja, ich finde das spannende Ideen, die Hierarchien abzulösen, aufzulösen und kundenorientiert zu arbeiten. Ich denke, für Unternehmerinnen, für Unternehmer dürfte es ja eher ein Thema sein, wo man sehr, sehr synchron damit geht. Also das heißt, den Markt zu bedienen, die Kunden zu bedienen, der ist ja auch das Geld verdient. Und trotzdem kann es passieren, dass in Organisationen sich da so Wasserköpfe entwickeln oder interne Strukturen entwickeln, die man dann vielleicht mit dieser Idee auflösen könnte. Also das finde ich spannend. Ja, Frank, also vielen Dank mal für deine Einblicke in das, was Kurswechsler so treiben und machen, was du so machst und was da auch deine Ideen sind, wo man ja auch einige Gedanken für die eigenen Unternehmen dann mitnehmen kann und anwenden kann. Wenn jetzt jemand auf die Idee käme, was mit euch machen zu wollen, was sind so eure typischen Themen oder wie erreicht man dich vielleicht auch?
Ja, entweder natürlich in den sozialen Kanälen, ob bei LinkedIn oder Twitter, da bin ich durchaus aktiv, oder über unsere Website einfach mal schauen. Kurswechsel.jetzt lautet die. Das kannst du vielleicht auch in den Shownotes verlinken, falls da jemand stöbern will. Ne? Also sehr gerne Kontakt aufnehmen.
Podcast fällt mir ein. Es gibt auch noch einen Podcast.
Genau, seit fast 3 Jahren produzieren wir schon einen Podcast, wo wir so alles rund um die neue Arbeitswelt über Organisationsentwicklung, Kommunikation, Führung, Unternehmenskultur besprechen und auch natürlich mit spannenden Gesprächspartnern die unterschiedlichsten Themenkomplexe durchleuchten.
Ja, spannende Gesprächspartner, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil ich war ja selber auch schon dabei.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Ja, also der Podcast heißt auch Kurswechsler, ne, wenn man ihn sucht.
Genau, ist bei Spotify, bei Apple, bei Amazon, überall als Kurswechsel zu finden. Kann auch über unsere Webseite natürlich angehört werden. Also überall, wo es Podcasts gibt, gibt es Kurswechsel.
Prima. Ja, dann vielen Dank nach Bremen. Hat mich gefreut, mit dir zu plaudern.
Ich danke dir. Bis bald mal wieder.
Tschüss.